Herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen auf Mittelerde. Damals, als die Welt, als unsere alte Welt noch nicht so alt war, als sie noch jung war und Herr Felo Zoglin in seiner Hobbithöhle saß und mit den wolligen Zehen gewackelt hat und dieser Podcast noch auch so jung wie die Welt war, hatten wir mal den großartigen Plan gefasst, die einzelnen Charaktere aus Mesh mit Counterparts aus der Popkultur zu kreuzen, zu vergleichen. Das haben wir ein- oder zweimal geschafft und auch damals hat sich der Plan schon zu jenen alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat und Herr Zoglin mit den wolligen Zähnen und so weiter, hatten wir vorgehabt, also ich zumindest, der Herr Zoglin, den lieben Raider O'Reilly mit einem Hobbit zu vergleichen. Denn zum einen ist sind die Hobbit-Ähnlichkeiten schon rein äußerlich gegeben. Andererseits ist dieser spezielle Hobbit, mit dem ich Raider vergleichen wollte, nämlich Bilbo Beutlin, der hat eine ganz besondere Eigenschaft mit Raider. Denn im Roman Der Hobbit von Tolkien ist es Bilbo Beutlin, der in der Schlacht der fünf Heere als erster die Adler bemerkt, dass die Adler kommen und er sieht die Adler schon, bevor die anderen die Adler mitbekommen. Und das ist genau wie Raider, der immer schon die Hubschrauber bemerkt, bevor die anderen sie bemerken. Und deswegen reden wir heute über den Hobbit. Und dazu habe ich zwei ZwergenkriegerInnen eingeladen. Zum einen eine anachronistische Zwergin, denn Zwerginnen gibt es eigentlich nicht bei Tolkien. Tanja, jetzt habe ich keinen Zwergennamen für dich. Hallo Tanja.
Hallo.
Ich bin Ciao Taoin.
Genau. Wunderbar, ja, ich bin sehr gespannt.
Und der andere Zwerg, ein graubärtiger, ehrwürdiger Zwerg, dessen grauer Bart auf seinem Bauch wallt, mit blauer Kapuze und Silberquaste, Tobin Drein, Sohn Eichenschild. Hallo Tobi.
Und das klingt so richtig gut. Ja. Ich grüße. Ich bin nur für den Gesang heute.
Oh ja, für den Oh Gott, der das Gesang. Sag, erwähne nicht den Gesang. Diesen Ohrwurm, den werde ich mein Leben lang nicht mehr loskriegen. Er hat das Tremolo in der Stimme. The greatest adventure. Der Sänger, der diese Musik geschrieben hat, ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit beim Singen an seinem Hals gezuppelt. The greatest
adventure. Da muss ich an JBO denken, an Roger, die singende Ziege. Shadow on the wall.
Oh mein Gott. Und schon der erste Punkt in den Shownotes, der erste Link, der nichts mit dem Thema zu tun hat. Vielen herzlichen Dank.
Erfolgreicher Abschweif.
Großartig. Großartig. Ja, um welchen Hobbit geht's heute? Es geht nicht unbedingt um den Roman, obwohl ich den gerade eben erst gelesen bzw. mir von Gerd Heidenreich habe vorlesen lassen. Es geht auch nicht unbedingt um das WDR-Hörspiel. Was WDR?
Mhm, ja.
Auch wenn das Tanja und ich beide kennen und gehört haben.
Genau.
Es geht auch nicht um die Peter Jackson-Trilogie-Verfilmung, sondern wir reden heute über den Zeichentrickfilm Der Hobbit. Und Tobi sagt uns jetzt mal, von wem und wann und wie und wo wer diesen Zeichentrickfilm gemacht hat.
Von wem und wann und wie und wo, das sind ja mehr als drei Wünsche ja, auf genau. Einmal. Da muss ich aber gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Also, der Herr der Ringe und zwar in der Zeichentrickversion.
Nicht der Herr der Ringe, der Hobbit.
Der Herr der... An. Ich war im Falschen. Ich habe mich schon sowas gewundert. Das ist der Hobbit. Der Herr der Hobbits. Ich wusste, irgendwas ist falsch.
Ja, die Zeichentrickversion von Herr der Ringe, das ist ja von Bakshi. Und genau. Nachdem Bakshi den Herrn der Ringe als Zeichentrickversion gemacht hat, kam im Anschluss auch The Hobbit. Den gibt es auf Deutsch nur leider nicht, sondern nur in englischer Synchron. Du darfst uns jetzt zurück zu Tobin Eichenschild, dein Sohn.
Ah ja, genau. Also der Hobbit 1977 unter der Regie von Arthur Rankin Jr. und Jules Bass. Klingt jetzt nicht so hobbitisch, ja. Aber klang schon
Fantasy-Fans dürften wissen, wer das ist. Das sind die Leute, die das letzte Einhorn auch gemacht haben. Fantasy und Zeichentrick.
Hat der Film auch optisch eine große Ähnlichkeit.
Sehr groß, sehr wiedererkennenswert, diese Figuren. Eindeutig den knubbeligen Stil vom letzten Einhorn. Weiter, zurück zu dir.
Drehbuch Romeo Müller. Die Musik ist von Maury Laws und auch Jules Bass. Hat das Glenn Bro gesungen eigentlich, dieses Intro, oder hat das jemand anders gesungen?
Maury Law.
Ja, gesungen, genau. Also du hast gerade Musik gesagt, also eigentlich Produktion, ne? Und Musik,
Nein. Maury Laws und Jules Bass standen bei Musik.
Genau, ja.
Dann hat Jules Bass auch bei der Musik mitgewirkt. Interessant, naja, wer weiß das schon.
Der hat alles gemacht.
Es ist ja eigentlich auch ein Anime, denn er wurde in Japan animiert. Aber das ist ein Problem für sich. Ist dieser Film ein Anime, wenn er keine japanischen Regisseure und eigentlich das ganze Kopfteam amerikanisch ist, aber die Animation selber, das war das Studio, den Namen habe ich jetzt vergessen, die dann später zu Studio Ghibli wurden. Mhm. Ist es dann schon ein Anime? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Dann müsste aber auch die Biene Maya auch ein Anime sein.
Ja, auch Heidi ist technisch gesehen ein Anime. Aber das ist etwas, worüber ich später in einem anderen Podcast ausführlich reden werde. Hint, hint an Kai. Ich gebe dann später ab an den Retrocast.
Meine Güte, so viele. Ja, das waren die groben Produktionsdaten, Produktionslandes, die USA und die Originalsprache ist, wie schon erwähnt, Englisch. Von den Sprechern kenne ich tatsächlich nur einen, und zwar John Huston. Das ist der Einzige, der mir was sagt, den ich so kenne. Ansonsten ein paar andere.
Wen hat der gesprochen?
Gandalf.
Okay, okay. Die Stimme kommt mir nämlich tatsächlich, kam mir auch ein bisschen bekannt vor. Es hatte auch so eine Gandalf-Stimme, so eine sonore, tiefe Stimme. Ja, okay.
Alle anderen Namen. Was ich schön fand, Brother Theodore hat Gollum gesprochen. Ich kannte Brother Theodore vom Namen her auch nicht. Das ist ein Immigrant aus, wie viele jüdische Menschen damals, sind sie aus nachvollziehbaren Gründen aus Europa weg. Und er war auch im KZ Dachau, wenn ich mich nicht ganz irre, hat das überlebt als einziger der Familie und ist halt in die USA rüber und der spricht halt den Gollum und hat sich dann den Namen Brother Theodore gegeben. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die das wesentlich besser sagen könnten noch als ich. Darum reite ich da nicht weiter drauf rum. Aber wie gesagt, das sind so die einzigen beiden, die ich kenne, beziehungsweise die mir namentlich aufgefallen sind.
So ging es mir auch, ganz genau, ja.
Wie lang ist denn der Film nochmal? Der ist ja nur so 1,5 Stunden.
77 Minuten,
ja. Auch sowas. Der Film, der Film ist eigentlich für einen Trickfilm gar nicht mal so kurz. Trickfilme sind in der Regel unter 1,5 Stunden aus der Zeit gewesen. Es ist ja ein Zeichentrickfilm, da musste ja alles, jedes einzelne Bild muss ja per Hand gezeichnet werden. Aber dem Film merkt man schon sehr an, dass er sehr nicht nur gekürzt ist, sondern sehr gestaucht erzählt. Dabei ist das ein Film, der die Geschichte vom Hobbit, von Tolkien, ziemlich originalgetreu wiedergibt, halt gekürzt, aber der nimmt sich relativ wenig Freiheiten und hat sehr, sehr wenig dazu erdichtet, was es bei Tolkien im Hobbit so nicht gegeben hätte. Also anders als die Peter Jackson-Trilogie, weiß Gott, was alles dazu gedichtet hat, nur damit das Ganze eine Trilogie werden konnte und der da, gefühlt zumindest, den, den Herrn der Ringe nochmal übertrumpfen konnte, ist hier tatsächlich, auch wenn der Designstil sehr eigen wirkt und sehr die Figuren, gleich mal von vorne weg, eigentlich sehr untypisch für Fantasy-Figuren, sehr knubbelig und zerknautschte Gesichter mit wulstigen und faltigen Gesichtern, und man bei allem, was man sieht, und man sagt, so sehen die aus, so sollen Elben aussehen, so sollen Gollum aussehen. Man hat das immer irgendwas anderes, klassischeres vor Augen. Aber wenn man von diesen Designentscheidungen absieht, ist das tatsächlich eine ziemlich vorlagengetreue Verfilmung vom Hobbit. Und das können nicht alle sagen.
Ich bin ja optisch tatsächlich von Peter Jackson geprägt, weil ich die Bücher nie, das hat mich nie interessiert, muss ich dazu sagen. Also mich haben die Bücher nicht sonderlich gereizt, weil ich nie so der Fantasy-Fan war. Und wie gesagt, dann die Optik war halt sehr Peter Jackson geprägt. Ich finde das in dem Film jetzt allerdings schöner, weil mir das mehr zusagt. Mhm. Nicht, dass ich finde, dass es passender ist, aber ich mag halt diese Runzeligkeit.
Ja.
So, da fühle ich mich selber nicht so hässlich.
Die schöne Hässlichkeit, die Ästhetik des Hässlichen, könnte man es nennen.
Mhm. Ja.
Das stimmt.
Aber also, ich muss sagen, es ist die erste filmische Umsetzung des Hobbits, die ich überhaupt geguckt habe.
Oh.
Und ich bin ein Hobbit-Newbie. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich mache einfach mal mit. Von daher, also ich kenne es nicht anders. Ich kenne ansonsten nur das Hörspiel vom WDR von 1980, und da hörten die sich auch knorkelig an.
Knorkelig, genau.
Ja.
Die sahen auch alle genauso aus. Also.
Ja, auch dieses Hörspiel ist knorkelig. Das wirkt auch, das klingt auch total gegen den Strich gebürstet und nicht so glatt und Mainstream, wie das bei Hörspielen sonst so der Fall war. Das war auch eins der ersten Erwachsenen-Hörspiele, die ich damals während dem Studium beim Animieren, beim Zeichnen gehört habe und die mich da sehr begleitet haben. Das hat mich total geprägt. Dieses Hörspiel wirkte untypisch. Und ich kannte auch das andere Hörspiel vom Herrn der Ringe, dieses auch sehr viele, sehr lang, das wiederum sehr viel weniger knorpelig und knorkelig wirkt. Und der Hobbit, also ich bin auch kein Tolkien-Experte, weit davon entfernt, aber ich habe den Hobbit und den Herrn der Ringe beide gelesen. Ich kenne etliche Adaptionen, zum Beispiel, ich muss mal gerade eben meinen Troll, ich habe einen Troll hier auf meinem Schreibtisch stehen. Ich habe mir damals aus Holz einen Troll gebastelt. Man kann die Gelenke klappern hören, aber leider habe ich es nicht geschafft, ihn anzuziehen. Er ist nackig. Und hat keine Fäden. Den muss ich gerade mal kurz zur Seite tun.
Aber sieht toll aus.
Ich werde ein Foto davon in die Shownotes stellen. Den habe ich gerade beim Entrümpeln wiedergefunden. Aber ich habe hier auch einen Comic von wem ist das? Von Dixon und Wenzel. Gibt es den Hobbit auch als Dreiteiler-Comic? Die Figuren sehen dann wiederum sehr viel einfacher aus und viel weniger, ausgefallen. Es ist ein sehr schöner Comic, den Hobbit in drei Teilen. Lohnt sich auch tatsächlich, den zu lesen, wenn man zum Beispiel nicht unbedingt so der große Comic-Leser ist, dann ist das ein Comic, den man ganz toll verschenken kann, weil er den Hobbit, die Geschichte vom Hobbit, auch sehr vorlagengetreu erzählt und auch sehr märchenhaft und auch sehr wunderschöne Landschaften, ganz ähnlich wie jetzt hier in dem Film von Rankin Bass. Die Landschaften, so knorpelig die Figuren aussehen, die Landschaften sind wunderschön.
Ja, das ist echt, also das hat echt viel Schauwert. Ja.
Ja, das sind richtige Fantasy-Bilder, die man da sieht. Die Hobbit-Höhle, der Düsterwald, der Drachenhort, all das. Ich überlege gerade, müssten wir eigentlich die Geschichte erzählen vom Hobbit? Oder gehen wir davon aus, dass das bekannt ist?
Vielleicht in zwei Sätzen? Ich kannte sie bis vor kurzem noch nicht so richtig.
Soll ich das versuchen?
Weil
ja, mach du das mal.
Ja, also Ich versuche jetzt also nicht mal, ich gehe jetzt die Geschichte vom Hobbit und wir können dann gleich mal davon dann erzählen, was im Film anders, wo der Film abgewichen ist oder wo das bei Peter Jackson auch anders ist. Ich habe mir aber allerdings auch die Peter Jackson-Filme jetzt nicht nochmal angeschaut. Ich habe mir dann neulich nur den ersten Mal nochmal angeschaut, weil das von der Peter Jackson-Hobbit-Trilogie der einzige war, der mir auch wirklich gefallen hat. Und ich glaube auch nicht, dass ich da noch weiterschauen werde. Ich will jetzt aber auch nicht die ganze Zeit hergehen, bei Peter Jackson ist das übrigens so und so. Pfeife ich drauf. Aber es ist so, die Geschichte der Hobbit. Bilbo Beutlin, ein wohlhabender Hobbit aus guter Familie und nicht besonders, ein sehr konservativer Hobbit, lebt in seiner Hobbithöhle unter dem Berg in Beutelsend und wird von Zauberer Gandalf dazu gebracht, sich einer Expedition von 13 Zwergen anzuschließen als Meisterdieb. Die Expedition in den Osten von Mittelerde zum einsamen Berg, weil sie dort den Drachen, den Schatz wieder erlangen wollen, den ihnen der Drache Smaug vor vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, das weiß ich ja nicht genau, geraubt hat und sie aus ihrem Land vertrieben hat. Die Reise dahin ist sehr abenteuerlich. Sie müssen so einiges an Abenteuern bestehen gegen Trolle, Spinnen, Orks kämpfen. Sie werden von Elben gefangen genommen, schaffen das dann am Schluss mit der Hilfe von Menschen aus der Seestadt, einer Stadt, die auf Pfählen gebaut im See ist, unterhalb des einsamen Berges, zum einsamen Berg hinzukommen. Bilbo wird vorgeschickt in die Höhle des Drachen durch einen Geheimeingang, einen Seiteneingang, um dort, weil er wird als Meisterdieb in dieser Gruppe mitgenommen, weil Gandalf sagt, ein Held wäre zu kostspielig und man bräuchte viel zu viele Helden, um einen Drachen zu erschlagen. Aber deswegen hat er sich für einen Meisterdieb entschieden und das ist Bilbo. Nur dass der kleine Hobbit, weil Hobbits ja kleiner sind als Zwerge, noch kleiner und noch harmloser, da nicht viel ausrichten kann, außer den Drachen wütend zu machen. Er kann das, weil er einen Zauberring hat. Es ist auch die Teil dieser Geschichte ist auch, dass er unterwegs im Abenteuer in den unterirdischen Gängen auf Gollum trifft und dort den magischen Ring findet, um den es ja dann später im Herrn der Ringe geht. Mit Hilfe dieses Rings kann er viele Abenteuer bestehen, weil er sich mit dem Ring unsichtbar machen kann. Er schafft es dann auch, den Drachen mit dem Drachen zu unterhalten, ohne dass der Drache ihn sieht. Aber trotzdem wird der Drache wütend. Er bricht aus dem Palast im Berg aus, aus seiner Höhle, verwüstet die Seestadt und sein Zorn richtet sich weniger, also auch auf die Zwerge, aber an die kommt er nicht ran, sondern er richtet sich auf die Stadt im See, die wird zerstört. Bart, der Bogenschütze aus der Seestadt, kann aber den Drachen erschießen, weil Bilbo erkannt hat, dass es eine kleine Lücke im Panzer, im Bauchpanzer des Drachen gibt und das hat er einer Drossel erzählt und die wiederum hat es Bart erzählt. Der Drache ist tot, die Zwerge freuen sich, denken, hurra, wir haben unseren Schatz. Thorin, der Anführer der Zwerge, Thorin Eichenschild, ist ganz versessen danach, den Arkenjuwel, das Kleinod seiner Familie zu finden. Also wirklich besessen, vollkommen manisch. Bilbo entdeckt den Arkenjuwel, behält ihn aber heimlich für sich, um ihn dann später als Tauschgeschäft vorzuschlagen, denn mittlerweile kommen nicht nur die Menschen, sondern auch die Waldelben an, die den Menschen geholfen haben und die kommen am einsamen Berg an und sagen, wir fordern als Entschädigung für das, was der Drache uns angetan hat, wollen wir Gold und Silber von euch. Thorin weigert sich, etwas von seinem Zwergenschatz herauszurücken. Und Bilbo schleicht sich heimlich ins Lager der Menschen und Elben, um ihnen diesen Stein zu geben, quasi als Faustpfand, um mit Thorin verhandeln zu können. Zu sagen, hier hast du deinen Stein und dafür gibst du uns das Gold. Es kommt zu einer großen Schlacht, denn Thorin hat Verwandte aus den Eisernen Bergen, Zwergenverwandte gerufen. Eine Schlacht zuerst mit 3 Heeren, dann kommt ein Orkheer dazu, dann ist es eine Schlacht mit 4 Heeren, bei dem sich aber die Menschen, Zwerge und Elben verbünden gegen die Orks und dann kommen noch die Adler dazu, die großen Adler, der Fürst der Adler, der auch schon Bilbo, Gandalf und den Zwergen geholfen hat Und die Schlacht der fünf Heere wird dann durch das Eingreifen der Adler und durch das Eingreifen von Beorn, dem Bärenmenschen, der in der Geschichte im Buch auch eine große Rolle spielt und im Film überhaupt nicht vorkommt, also gegen die Orks, für die Menschen, Elben, Zwerge und den Hobbit entschieden. Alles ist gut. Thorin stirbt allerdings an seinen Verwundungen. Er versöhnt sich letzten Endes noch mit, mit dem Hobbit und Bilbo kehrt wieder nach Hause in seine Hobbit-Höhle zurück. Und das ist so die Geschichte vom Hobbit. In groben Zügen. Jo. Also es gibt, wie gesagt, in dem Film so einige Lücken. Zum Beispiel ist da die Geschichte von Beorn, der in der Jackson-Verfilmung ganz groß, ist diese Geschichte ganz groß. Dann, Beorn ist ein Mensch, der am Rande des Düsterwaldes wohnt. Und Gandalf und die Zwerge und Bilbo suchen bei ihm Unterschlupf. Und Beorn geht am Abend weg, um zu überprüfen, ob die Geschichte, die sie ihm erzählt haben, auch stimmt oder ob die ihm einen Bären aufgebunden haben. Und im Film ist das so, dass er als Bär zurückkehrt und die gegen den kämpfen müssen, was im Buch überhaupt nicht der Fall ist. Diese Episode wird weggelassen, denn sie ist tatsächlich im Film für den Ausgang gar nicht wichtig. Genauso wie der Arkenstein weggelassen wird, der zwar eigentlich recht wichtig ist, aber auch weggelassen werden kann. Diese ganze Sache mit dem Arkenstein ist, kommt im Film überhaupt nicht vor. Also der Stein, das Juwel, das Thorin für sich haben will, das Bilbo als Verhandlungsfaustpfand an die Menschen und Elben weitergibt. Auch der Grund, warum sich Thorin und Bilbo entzweien, ist im Buch tatsächlich der Arkenstein und im Film ist es einfach nur Bilbos vermeintliche Feigheit, weil er den Krieg nicht will und die Zwerge aber den Krieg wollen und Thorin ihm das Übel nimmt. Dabei sind die Zwerge eigentlich selber die ganze Geschichte über immer eher feige als mutig. Die schicken, wenn es geht, immer Bilbo vor, die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
Ja, das hält er ihnen.
Was eine gar nicht mal so dumme überlegt.
Schickt den Hobbit vor.
Finde immer einen doof. Schickt den Hobbit vor. Ja, schickt das Rothemd vor. Also es ist,
Das hält Bilbo ihm ja dann auch vor. Ne? Und wie du gesagt hast, es gibt ja dann die Versöhnung am Ende.
Es ist eigenartig, wenn man Zwerge so normalerweise aus der Fantasy kennt. Im Herrn der Ringe kommen so viele Zwerge zum Beispiel gar nicht vor. Da kriegen wir Gimli, Gloins Sohn. Gloin ist einer der ursprünglichen Zwerge aus dem Hobbit, aus dieser 13er-Gruppe. Und Gimli ist halt so ein Zwergenkrieger, so ein typischer Zwergenkrieger mit Rüstung und Axt und Helm und breitschultrig und tapfer und mutig. Und so kenne ich halt aus der Fantasy Zwerge. Ich habe die Drachenlanze gelesen, da werden die Zwerge so dargestellt. Das ist auch so eine Fantasy-Romanreihe und ich kenne halt den Herrn der Ringe und habe Comics und Filme und so. Und Zwerge werden eigentlich immer als gedrungene, breitschultrige Krieger dargestellt. Und meistens mit Rüstung und Helm und Äxten und allem. Und diese Zwerge hier sind eigentlich ganz anders. Zum ersten Mal.
Wie bei Schneewittchen.
Haben sie Zipfelmützen?
Ja.
Wie bei Schneewittchen, ja.
Ja.
Ja, das stimmt.
Das sind Schneewittchenzwerge, das sind Zipfelmützenzwerge. Das
Zipfelklatscher.
Ja. Bergbauzwerge mit Zipfelmützen, ja.
Und die wirken auch nicht irgendwie massig oder gedrungen, sondern die wirken auch einfach eher nur klein, mit eher ein bisschen schmächtig sogar, mit großen Köpfen, langen Bärten und Zipfelmützen auf. Oder so Kapuzen, Zipfelmützen-Kapuzen. Und als sie später ihre Rüstungen anlegen für die große Schlacht, haben ihre Helme sogar Zipfelmützenform. Das finde ich toll.
Ein jeder guter Helm sollte Zipfelmützen haben.
Ja, natürlich, weil das kann ja auch den Schlag ableiten, wenn der Helm nach oben konisch zuläuft.
Und es könnte den Schlagenden davon abhalten, draufzuhauen, weil es sieht süß aus. Wie Brillenträger. Kein Mensch trägt Brillenträger. Warum sollte man Zipfelmützenträger?
Weil wir niedlich. Warum ich meine Brille? Weil wir niedlich aussehen. Ich habe meine Brille nicht auf. Ich kann jetzt geschlagen werden. Das ist nicht gut.
Könnt ihr das hier geben?
Oh. Tobi hält was Niedliches in die Kamera.
Mit Klubschauen.
Das ist nicht süß.
Klubschauen, oh. Das ist süß.
Ah, oh je. Hm.
Wie war denn so generell euer Eindruck? Bleibt mir mal bei den Zwergen. Wie ist euch diese Feigheit der Zwerge, ist die euch im Film überhaupt aufgefallen? Kam das rüber? Denn im Buch ist es tatsächlich eine ganz große Sache, dass die Zwerge sehr schäbig und feige dargestellt werden die meiste Zeit, obwohl ständig betont wird, dass die eigentlich sehr anständig und ehrenhaft sind und Bilbo sehr eng mit ihnen befreundet ist. Ist euch das im Film so auch so aufgefallen?
Dadurch, dass es Englisch war und ich mich als nicht großer Anglist outen muss, es ist ein bisschen, doch es ist drüber gekommen, als die hier mit diesen, wie heißen die dann, zu Stein werden bei Sonne?
Die Trolle. Ja.
Trolle mit den Trollen. Da hat man das schon gemerkt, auch dass sie sich dann ja hinterher beschwert haben, nach dem Motto, der Bengel ist abgehauen und sowas, dass das jetzt so riesig, habe ich das jetzt nicht so gemerkt. Also jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich muss eine Charakterstudie über Zwerge machen. Hm? Ich weiß nicht, Tanja, wie das bei dir ist.
Es gibt ja leider auch so ein bisschen die Diskussion des Vorwurfs des Antisemitismus bei Tolkien. Den Vorwurf, dass Zwerge bei Tolkien antisemitische Klischee und Stereotypen darstellen, also eigentlich negative Karikaturen, das jüdische Karikaturen darstellen. Sie sind geldgierig, sie sind feige, sie sind verschlagen, sie sind nur auf Geschäfte auf und dann kommen so Sachen wie, ja, und sie wurden, das ist das Volk, das aus einer Heimat vertrieben wurde, von Smaug hier und über die Welt verteilt wurde und so ein. Mir ist das früher nie aufgefallen und seit ich das einmal gehört habe, das kam, glaube ich, im Umfeld um die Serie Ringe der Macht, wo man tatsächlich bei einigen Zwergen tatsächlich am Gesicht auch so eine komische Physiognomie feststellen konnte. Und da kam diese Diskussion auf. Und seitdem ich das weiß, fällt es mir sehr schwer, das nicht mehr zu sehen. Und gerade beim Hobbit fällt es mir dann auch wirklich, wirklich ganz stark auf. Und im Roman ist es nicht nur angedeutet, es wird, es wird jetzt nicht gesagt, das sind die Zwerge sind wie die Juden. Das ist so plump ist es nicht. Und Tolkien hat auch im Kontext seiner Zeit wahrscheinlich das auch nicht so schlimm deutlich rübergebracht oder so antisemitische Vorurteile verbreitet, wie man das zu seiner Zeit gemacht hätte, wenn man das massiv hätte vorantreiben wollen, denn er relativiert alles auch immer. Wenn er irgendein Volk vorstellt, wie zum Beispiel die Waldelben, dann sagt er, Waldelben sind eigentlich gar nicht so schlimm, aber es gibt auch immer solche und solche. Oder die Adler sind nicht unbedingt sympathisch, aber manche sind so, manche sind so. Und Zwerge sind, manche sind so, manche sind die besseren, manche sind die schlechteren. Nur bei den negativen Charakterisierung der Zwerge benutzt er halt Worte wie verschlagene Verräter und Schurken, die nur auf Geld aus sind. Da zuckst du heute so zusammen, wenn du diesen Hintergrund erstmal erkannt hast, dass es echt schwer ist. Und das finde ich so schade, weil ich diese Zwerge, die sich so komplett nicht heldenhaft benehmen, die ganze Zeit früher so mochte. Ich mochte die Hobbit-Zwerge mit ihren Zipfelmützen, die Schwächen hatten, die feige waren, die ein bisschen kleinkariert waren und ganz sicher keine stolzen Krieger waren. Die waren mir immer viel sympathischer als diese stolzen Zwergenkrieger, die man dann später in anderer Fantasy oder im Herrn der Ringe erlebt hat.
Verstehe. Es sind halt Stereotype, ne, auf die zurückgegriffen wird. Und um deine Frage zu beantworten, ja, also ich meine, sie schicken ja Bilbo immer vor, ne? Natürlich haben sie ihn ja irgendwie mitgenommen aus einem Grund, ne, dass er ihnen offenbar immer an den entsprechenden Stellen hilft, wo sie nicht weiter können oder wo sie nicht wissen, wie sie weiterkommen, als Geheimwaffe quasi den Bilbo dabei zu haben. Aber es ist ja eigentlich ihre Mission quasi. Ne? Also das fällt dann schon auf, dass sie sich da schön gerne auch zurücklehnen dann ne? Und verlassen einfach auf ihn. Und ansonsten generell natürlich Stereotype, die hier in die einzelnen Völker oder eben in diese Charaktere gepresst sind. Ne?
Es ist ja auch so, Bilbo kriegt ja wirklich einen Vertrag, also einen richtigen Vertrag, einen schriftlichen Vertrag. Das ist das, was ich bei Peter Jackson sehr schön finde. Dieser Vertrag ist da unglaublich ausgearbeitet und groß mit lauter Klauseln. Ich habe ja sogar ein Design-Artwork-Buch über den ersten Teil der Hobbit-Trilogie. Da ist dieser Vertrag richtig zum Ausfalten nochmal mit drin in dem Buch. Das sieht toll aus. Und hier ist es einfach nur ein Schriftstück, wo relativ kurzer Text drin steht. Herr Bilbo Beutlin wird vertraglich verpflichtet und dieses und jenes. Und wir verpflichten uns, ihm den 13. Teil nicht mehr und zukommen zu lassen und tragen eventuelle Begräbniskosten, werden von uns oder unseren Familienvertretern getragen, gezeichnet, Thorin und Company. Und allein das ist so Fantasy-untypisch, dass mir das immer gefallen hat.
Es ist nicht der 14. Teil, aber...
Der 14. Teil, richtig, nicht der 13., der 14., weil ja Bilbo als 14. mitgenommen wird, damit die Unglückszahl vermieden wird, damit er die Glückszahl, die Nummer 14 hat. Richtig.
Aha.
Aber wenn man es überlegt, Bilbo hat eigentlich für diese Zwergengruppe dasselbe, was später im Herrn der Ringe Aragorn hat, wenn, da ist es ja so, die Hobbits, das ist Frodo, Sam, Merry und Pippin treffen da im Gasthof zum tänzelnden Pony, treffen sie auf Streicher, den Waldläufer, und der begleitet sie dann, er ist quasi der Held, der sie begleitet und sie beschützt, und das ist Aragorn später, wie sich dann herausstellt, der König und so weiter. Und das ist eigentlich die Figur, die Bilbo hier für die Zwerge ersetzen muss, weil Gandalf keinen Helden finden kann, der die Zwerge begleitet und beschützt, sucht er ihnen einen Meisterdieb, einen Burgler. Nur dass es halt in Hobbingen, also in der Gegend, in der Hobbits wohnt, so etwas nicht gibt und er sich einfach einen Spaß daraus macht, den harmlosesten, den er finden kann, nämlich den Hobbit Bilbo Beutlin, zum Meisterdieb abzustempeln und den da mitzuschleppen. Das ist eigentlich eine fiese Sache, denn...
Also ich kenne die Geschichte nicht, ne? Das hat mich halt auch irritiert. Also was ist denn da der... Also einige Sachen habe ich schon erklärt bekommen. Das ist doch wirklich viel, was man erklärt bekommen muss. Viele Dinge erklären sich, wenn man den größeren Zusammenhang kennt und das Universum ist ja sehr groß von Tolkien, sag ich mal. Und wir haben ja wirklich hier so nur einen kleinen Teil. Das ist ja auch wirklich als Kindergeschichte eigentlich geschrieben. Und viele Fragen lassen sich beantworten, wenn man über den Tellerrand des Hobbits hinausguckt. Oder vielleicht, wenn ich auch einfach mal das Buch komplett gelesen hätte. Aber so grundlegende Dinge, wo ich mich auch frage, ne, wieso eigentlich Bilbo? Also ist es ein Scherz? Ist es, weiß Gandalf da einfach viel mehr? Weiß er, wie die Dinge sich fügen müssen und so weiter? Oder was ist da der Hintergrund? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja halt einfach so dieser Prototyp dieser klassischen Heldenreise. Und warum ich damit bisher noch nicht wirklich viel zu tun hatte, ist tatsächlich etwas die Grundlage, dass ich mit diesen Fantasy und dieser klassischen Heldenreise gar nicht so viel anfangen kann. Und ich bin auch etwas überrascht gewesen, dass auch dieser ganze Film nur von männlichen Charakteren handelt. Also da gibt es nicht eine Frau. Es gibt einen Kurzfilm von 1966, da hattest du uns ja auch den Link geschickt, das hatte ich auch direkt gelesen. Da fand ich interessant, da bestand die Gruppe irgendwie aus 4 Leuten und da war eine Prinzessin dabei, mit der dann am Ende Bilbo geendet ist. Und das dachte ich, das ist ja auch ganz hübsch gewesen. Also die Quotenprinzessin war dabei. Aber ansonsten, ja, ne, so...
Ja, die Quotenfrauen waren ja dann später im Herrn der Ringe anwesend. Das waren dann auch entweder schmachtende Jungfrauen, die gewartet haben, dass ihr Held wiederkehrt. Bei Jackson ist zum Beispiel die Elbenprinzessin, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, von Liv Tyler gespielt. Die bei Peter Jackson hat hier noch eine größere Rolle bekommen, eine aktive Rolle und kämpft später mit. Im Buch wartet ihr einfach nur, dass Aragorn wiederkommt. Oder die Nichte oder Enkelin des Königs, die sich dann als Mann verkleidet, um mitreiten zu können. Aber es gibt wenig Frauen oder die Elbendame Galadriel. Also die müssen dann schon entweder idealisiert werden oder so Heldenfiguren, Heldinnenfiguren darstellen können. Aber einfach nur normale Frauen gibt es so gut wie gar keine. Ich glaube, die einzige Frau sonst im Herr der Ringe, das ist die überhaupt nur erwähnt wird, das ist die Hobbit-Freundin von Sam Gamgee, von dem Gärtner von Frodo. Rosi Hüttinger. Und ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob man die in dem Roman auch nur einmal zu Wort hat kommen lassen.
Ja, also da hat Tolkien es nicht so mitgehabt, ne?
Nee, den Bechdel-Test hat der Film nicht bestanden.
Nee, ja. Und also ich weiß gar nicht, also ist vielleicht ein bisschen unpassend, das zu sagen, aber also Tolkien besteht halt also einfach aus diesen Stock-Charaktern, ja, männlich gelesen und jetzt hier eben immer schön diese Heldenreise und das ist etwas, was mich bisher halt einfach noch nicht so gezogen hat. Ich finde es ja ein bisschen lustig, du kannst mich bei Star Trek alles fragen, ich kann dir sagen, wann wer was gegessen hat und warum, aber jetzt hier in diesem Universum bin ich ein bisschen lost, aber ich finde es auch sehr spannend, dumme Fragen zu stellen und dann irgendwelche ganzen Pamphlete als Antwort zu bekommen. Und von daher, ich höre einfach mal ein bisschen weiter zu.
Wow, das ist wirklich eine umgekehrte Welt. Das ist toll. Das ist schön, ich finde das schön. Also, dass es da etwas gibt, wo du Neuland betrittst. Toll. Ja gut, ich wie gesagt, Experte bin ich auch nicht. Ich habe mal ein bisschen hier und da was über den über Tolkien und den Hobbit und den Herrn der Ringe gelesen, aber ich kenne mich auch nicht so großartig aus. Ich habe zum Beispiel von Tolkien habe ich noch ein, zwei Kurzgeschichten mal gelesen, die echt sehr schön waren, aber gelesen habe ich von dem ganzen Mittelerde-Epos, das er da geschaffen hat, kenne ich nur den Hobbit und den Herrn der Ringe, das Silmarillion und all das. Oder diese ganzen Geschichten, auf die jetzt die Ringe der Macht aufbauen, habe ich nie gelesen, da bin ich nie reingekommen. Das war mir dann tatsächlich immer zu anstrengend und jedes Mal, wenn ich es versucht habe, habe ich es wieder weggelegt, weil ich dachte, das ist zu verkopft dann auch. Und der Hobbit ist aber wirklich, wie du es gesagt hast, ist eine Kindergeschichte. Das waren am Anfang auch so Erzählungen, so Kurzgeschichten um den Hobbit, der auf Abenteuer geht, die Tolkien, ich glaube Anfang der 30er, seinen Kindern erzählt hat und aus denen er dann eine ganze Geschichte geschrieben hat. Deswegen hat das ja auch so anekdotischen Charakter. Wir treffen erstmal Bilbo, dann ist dieses Treffen bei Bilbo in seiner Hobbit-Höhle, wo die Zwerge alle nach und nach eintreffen, jeder einzeln. Und Bilbo wird immer überforderter, weil er eigentlich nur mit Gandalf zum Tee gerechnet hat. Und dann taucht nach und nach der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste und so weiter Zwerg auf. Das ist etwas, was sich tatsächlich später bei Beorn wiederfindet, denn so führt Gandalf bei Beorn, dem Gestaltwandler und Bärenmenschen, also tagsüber ist er ein Mensch, nachts ein Bär, so führt Gandalf diese Zwergentruppe ein, weil Beorn sonst möglicherweise eine Truppe von 15 Leuten direkt davon gejagt hätte und Zwerge mag er nicht und deswegen führt Gandalf die häppchenweise ein. Genauso wie er das bei Bilbo gemacht hat. So dieser alte Trick, nicht alle auf einmal. Und im Film kommen die aber alle auf einmal. Da ist es sehr gerafft und gekürzt. Und die tauchen plötzlich alle hinter irgendwelchen Büschen und Bäumen auf und sind plötzlich alle da. Stehen vor Bilbos Höhle herum. Und werden vorgestellt. Ich überlege gerade, ob ich die Namen auswendig kann. Balin... Bifor, Balin, Twalin, Oin, Gloin, Bifor, Bofur, Bombur, Fili, Kili, Ori, Nori, Dori, Thorin, Eichenschild. Ich habe es nicht mitgezählt. Das sind Namen, diese Zwergennamen hat Tolkien zum Teil aus der Edda genommen, der alten nordischen großen Saga. Da findet man diese Zwergennamen in leicht anderer Form auch wieder. Daher kommen dann diese Zwergennamen, diese Zwerge, die eigentlich keine eigenen Persönlichkeiten oder Charaktereigenschaften haben, außer dass Fili und Kili jünger sind, Balin der Älteste, nach Thorin Eichenschild, der Allerälteste ist, anders als bei Peter Jackson, ist das ein richtig alter Zwerg. Und Bombur ist einfach nur der dicke Zwerg.
Der Bruder Tack.
Das ist seine Charaktereigenschaft, dass er dick ist. Der ist das Klößchen in der Gruppe.
Das fand ich tatsächlich spannend. Also ich habe auch geguckt, als zum Beispiel Smaug, der Drache, das kommt von einem germanischen Verb smeugen, also oder altnordisch smuga. Also es ist so quasi in ein Loch kriechen und da, also oder dann smugen, sich ducken, daraus wurde dann schmiegen, schleichen, schmuggeln. Das fand ich ganz interessant, ne? Und auch diese Geschichte mit dem Drachen, so ein bisschen aus der Nibelungengeschichte, denke ich, inspiriert, ne? Und wenn man so sieht, also von dem, was eben da war, ein bisschen was rausgepickt, sich ganz viel irgendwie zusammengepuzzelt, was auch mühsam und sprachlich auch bestimmt spannend und herausfordernd ist, ne? Und dann so eine neue Geschichte kreieren. Und jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten ist dann quasi der Hobbit oder generell das ganze Werk von Tolkien wiederum Inspirationsquelle für andere neue Geschichten oder wie man das ja bei Harry Potter auch hat, ne? Das wird ja auch aus allem Möglichen zusammengepuzzelt, hat ja ganz viele Bestandteile, wo wir ganz klar irgendwie verorten können, ohne groß irgendwie recherchieren zu müssen. Und das finde ich so spannend, ne? Wie wir so als Menschen Geschichten zusammenbasteln, wie das so funktioniert über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, wie sich das alles so zusammenpuzzelt.
Ja, es ist wie so ein Flickwerk aus allen möglichen Quellen. Und wie du das sagst, wird aber heute als so die quasi als die Originalblaupause für Fantasy betrachtet.
Ja.
Und auch da hat sich Tolkien ja schon wirklich bedient, aber der hat das ja wirklich wissenschaftlich aufgezogen. Der hat auch den Herrn der Ringe dann sehr viel erwachsener später angelegt. Der Hobbit ist wirklich eine ganz drollige, lustige Kindermärchengeschichte mit einem sehr, zum Teil sehr erwachsenen Humor. Das kann man ganz toll lesen. Es ist wirklich und ist aber auch wirklich spannend. Und am Ende dieser Geschichte kommt diese große Schlacht. Da wird es dann wirklich ernst und da merkt man dann schon, wo es später mal beim Herrn der Ringe hingeht. Diese endlosen Schlachtenbeschreibungen, die sind im Hobbit auch schon da, allerdings nicht ganz so ausufernd und eben auch nicht ganz so hart und ganz so erwachsen. Und hier im Film gibt es da eine Eigenheit dieses Films. Damit der noch mehr für Kinder ist, sind die Gewaltdarstellungen alle sehr stilisiert. Ist euch das aufgefallen, wenn Bilbo im Wald gegen die Spinnen kämpft? Wenn er die mit seinem kleinen Dolch ersticht, dann sterben die Spinnen nicht, sondern die kriegen so einen Kaleidoskop-Effekt. Damit man nicht zeigen muss, wie Bilbo irgendwen tötet, wurde Gewalt stilisiert dargestellt. Oder wenn Gandalf den Ork-Häuptling tötet, mit seinem Schwert durchhaut, dann wird er nicht irgendwie zweigeteilt oder blutet oder so, sondern verwandelt sich in einen Geist und schwebt davon. Ja, ich glaube, der Einzige, den man sieht, der von einem Pfeil durchbohrt wird, das ist tatsächlich Smaug. Das ist der Einzige, der Drache, bei dem man wirklich sieht, dass er von einer Waffe getroffen wird.
Ja, was für eine Kindergeschichte eigentlich dann auch wichtig ist, ne? Dass der Aggressor oder das Böse irgendwie getötet, überwunden wird, ne? Ja.
Ja, aber andererseits, die Spinnen wären ja, sind ja auch die Bösen, das sind ja auch die bösen Tiere, die Zwerge und Bilbo fressen wollen. Da wäre das auch okay gewesen, aber wahrscheinlich.
Ja, wobei das schon gruselige Szenen sind, ne, im dunklen Wald. Und ich fand die Spinnen schon eindrucksvoll gruselig, ne, mit ihren Mäulern, dass man ja krasse Münder, wie eine Spinne ja eigentlich so gar nicht hat, ne? Mit den ganzen Zähnen und so. Aber das war schon heftig inszeniert so, ne, die sind riesig groß und haben alle eingesponnen und dann, ich glaube, da war schon eine gewisse Grenze des Grusels erreicht, dass man da das irgendwie anders gelöst hat, ne? Und sich dann das Explizite fürs Ende aufgehoben hat.
Die Spinnen hatten ja auch irgendwie was Drolliges. Die waren zwar irgendwie gruselig und unheimlich, aber die sahen von den Köpfen her nicht wirklich wie Spinnen aus, sondern sahen aus wie riesige Monster-Osterhasen. Die hatten so komische Ohren und ganz eigenartig.
Ein Bart oder was, ne?
Ja. Ganz seltsam. Aber überhaupt schön, die Figuren, auch die Elben sehen, die Waldelben, obwohl Elrond. Elrond wirkt wirklich noch wie ein Elb, wie man das klassisch kennt, mit den spitzen Ohren und sehr schmal und schlank. Der hat dann so einen langen grauen Bart und hat irgendwie einen Kranz von Sternen und Planeten, die um seinen Kopf herum drapiert sind, also irgendwie magisch. Dagegen die Waldelben, die wirken irgendwie gnomenhaft und verwachsen und koboldartig.
Ja.
Da war ich
überhaupt
auch
nicht, wie man das kennt.
Mhm. Ja.
Und ich vermute, dass das daher kommt, das hatte ich jetzt gerade, als ich den Roman gehört hatte, weil Tolkien im Roman beschrieben hat, dass die Waldelben die am wenigsten erleuchteten Elben unter den Elbenvölkern sind, weil das die einzigen gewesen wären, die nicht in den Westen während ihrer Zeit auf Mittelerde in den Westen gezogen wären, da wo die Elben ja dann am Ende vom Herrn der Ringe auch alle hinziehen und in den Ringen der Macht sieht man das ja auch nochmal ganz groß, dieses Thema, um dann wieder zurückzukommen, weil sie im Westen zu höheren Wesen geworden sind und diese Waldelben, bei denen wäre das nicht der Fall gewesen, die sind insgesamt nicht so elbenhaft, nicht so schön, also dieses innere nicht so schön, sondern dieses etwas gröbere wurde hier halt optisch dargestellt, dass wir die Elben sind grau, die haben komische verwachsene Blattfüße und Ohren und Gesichter, die wirklich, die Gesichter erinnern ein bisschen an Gollum aus den Peter Jackson Filmen. So Knautschgesichter, ganz hässliche eigentlich, aber also irgendwie auch interessant.
Gnomenhaft irgendwie, ne? Ja, also ich war überrascht, ehrlich gesagt, an der Stelle, weil sonst finde ich die Inszenierung gar nicht so ausgelegt, wie so typischerweise, wie zum Beispiel, ich sag mal, so Disney inszeniert ist, ne? Ja. Also alle Guten sind, ich sag mal, formschön, attraktive Kreaturen oder Personen, Menschen, wie auch immer. Und tendenziell eher so glatt gelutscht, ne? Und wer halt eher böse ist, der ist auch entsprechend optisch markiert. Und hier dieser Film will das ja gar nicht so bedienen, ne? Wir haben ja gesagt, alles ist eher knorkelig und faltig, vielleicht auch schon da ein bisschen eher realistisch, ne? Was so Tränensäcke und so betrifft. Und dann macht es das auf der einen Seite so ein bisschen undurchsichtig, ne? Wenn man den Film das erste Mal sieht und wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wer Gandalf ist und ob wir dem jetzt trauen können, ist er manchmal ja gerade am Anfang auch schon etwas zwielichtig inszeniert, ne, mit der Musik und wie bedrohlich das manchmal wirkt, wie er ganz am Anfang sich auch vorstellt gegenüber dem Hobbit. Und dann bricht es hier aber damit, ne, dass die Waldelben eben tatsächlich optisch so hervorstechen, dass wir denen nicht gut trauen können.
Ja. Tobi, hast gemeint, du hast ja die Jackson-Filme gesehen, aber nicht Tolkien so vom sonstigen Adaptionen.
Genau, also ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich hab das mal versucht, aber ich fand es auch, da ich jetzt auch nicht der große Leser bin, ich bin vieles nicht, was ich so merke. Ich bin kein großer Englischsprecher, ich bin kein großer Leser. Mein Gott. Ich bin ein Waldelb, ich bin nicht erleuchtet. Ein hässliches, knurriges, fahles Männchen in Ports.
Aber hattest du trotzdem so eine Prägung, wie weit hattest du überhaupt, außer den Peter Jackson, Herrn der Ringe und den üblichen Filmen, so eine Fantasy-Prägung in irgendeiner Stelle, dass das hier dich auch gegen den Strich gebürstet hat?
Ich habe natürlich als Kind auch viele Fantasy-Filme gesehen. Mhm. Ich sag mal auch Willow, Waldlicht oder wie das alles heißt. Oder,
ja, ja, ja.
Also Ritter oder König Artus verfilmt oder immer, ist ja auch schon so ein bisschen was, da hat man eine gewisse Grundprägung. Speziell jetzt am Herr der Ringe oder durch die Jackson-Verfilmung, das war halt, ich sag mal, da waren auch die Waldelben doch eher schön.
Ja, ja.
Das hat mich sehr irritiert. Genauso wie Gollum jetzt hier in der Version eher sehr, sehr krötenhaft oder amphibisch rüberkommt. Das hat mich tatsächlich anfangs ein bisschen irritiert. Das hat mich dann aber auch irgendwann in einer gewissen Weise gefreut, dass es halt so komplett anders ist.
Ja. Und tatsächlich ist dieses Krötenhafte von Gollum, der wird im Roman nicht so ganz eindeutig beschrieben. Später hat im Herrn der Ringe wurde das auch von Tolkien dann noch so, wurde Gollum dann noch so eine Vorgeschichte bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das im Roman so stark ausgearbeitet wurde oder ob da mehr von Peter Jackson in den Filmen durch Andy Serkis reingebracht wurde an Vorgeschichte für Gollum. Dass Gollum zu einem Volk von Hobbit-ähnlichen, also Hobbit-Vorfahren-Volk gehört hat und also quasi ein Quasi-Hobbit ist, der dadurch, dass er lange lebt und in dieser Höhle verkommt und alt und grau und runzlig wird und dementsprechend so aussieht, wie er halt in den Filmen dann aussieht, aber im Hobbit. Und man merkt halt, dass sich Rankin und Bass wirklich ausschließlich am Hobbit orientiert haben und nicht hergegangen sind, sondern jetzt holen wir uns das, was wir aus dem Herrn der Ringe vielleicht noch irgendwo kennen, sondern die haben sich an der Vorlage der Hobbit orientiert und da wird Gollum tatsächlich so beschrieben, dass man den durchaus als eine Art krötenartige Amphibie mit Platschfüßen und so interpretieren kann und dann nicht daneben liegt. Als ich zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, ob ich zuerst das Buch gelesen habe, der Hobbit, oder ob ich das Hörspiel gehört habe, da wird ja Gollum von Jürgen von Manger gesprochen, also Techtmeier. Und das ist großartig, der brüllt und quäkt und blubbert und Quatsch, das ist so genial. Aber da hatte ich auch ein ganz anderes Bild von Gollum, als der dann später zum Beispiel in dieser Zeichentrickversion von Ralf Bakshi aussieht, da kommt der dann schon wieder eher in die Richtung, die Gollum dann auch bei Peter Jackson bekommt. Und ich mag diesen total abgefahrenen, schrägen Gollum hier bei Rankin Bass, den mag ich. Der ist was ganz Besonderes. Auch diese großen, blassen, fast blinden Augen, diese fahlen Riesenglotzaugen, die eigentlich regelrecht blind wirken, das sieht einfach total irre und schräg aus. Und dieser Gollum ist halt auch ein ganzes Stück größer und zwar auch irgendwie verwachsen, aber massiger als Bilbo. Man kauft dem auch ab, dass er gefährlicher ist, dass er gefährlich für Bilbo ist und dass das eigentlich ein gefährlicher Räuber ist, vor dem sich auch die Orks in diesen tiefen Höhlensystem fürchten und dem lieber aus dem Weg gehen. Während der Gollum aus den Peter Jackson-Filmen, der wirkt einfach viel zu harmlos und erbärmlich für mich, selbst wenn der böse rüberkommen soll.
Ja, der kommt halt so hinterlistig, so hinterfotzig böse rüber. Ne? Körperlich würde man sagen, kannst du einfach so wegschieben.
Ja.
Hier ist das schon was anderes. Er wirkt optisch, ich sag mal, noch abstoßender, weil unmenschlicher. Und ja, größer, massiger, kräftiger. Hat auch noch so einen spitzen Zahn, den man einen aufspießen kann.
Ja, der hat so ein paar spitze Zähne in seinem großen Froschmaul da klaffen. Auch nicht große Zähne, nicht so wie bei den Trollen, die da zum Teil richtige Hauer in ihren Mäulern haben. Aber
die Stoßzähne schon.
Ja. Der wirkt einfach fies. Der hat was von einer fiesen Amphibie, der man lieber aus dem Weg gehen möchte.
Ja. Ja, man erwartet, dass der giftig ist.
Genau, richtig. Man erwartet, dass der giftig ist. Der ist ja auch grün. Die Farbe von ihm ist, wenn der ans Licht kommt, ist der grün. Ist der, und das ist tatsächlich auch, glaube ich, im Roman so beschrieben, dass er dunkel ist. Also eine dunkle, fast schon schwarze Kreatur ist. Und bei dunklem Licht wirkt er schwärzlich und bei hellerem Licht wirkt er grün. Und nicht irgendwie grau oder blass, sondern richtig, ein richtig giftiges Froschgrün. Mhm. Giftig, apropos giftig und schwer zu verdauen. Wir müssen mal über die Musik reden. Wir haben jetzt vorhin schon angesprochen, die Musik in diesem Film ist zwar einerseits irgendwie schön, das ist so eine Balladenmusik, aber die kommt andauernd in einer Tour immer wieder dieses Gesinge. Und ich spiele mal, keine Angst, ich spiele nur 15 Sekunden vor von, ich vermute, Maury Laws hat das gespielt, gesungen, wer auch immer. Also da,
gesungen hat das Glenn Yarbrough?
Glenn Yarbrough, okay, dann haben wir es. Und das Lied heißt The Greatest Adventure.
The greatest adventure is what lies ahead. Today and tomorrow are yet to be said.
Allein dieses Tremolo in der Stimme. Oh, da werde ich. Wenn das einmal vorkommen würde, wäre es schön. Das fängt an direkt beim Titel, das kommt relativ spät erst. Der ganze Prolog ist ziemlich lang. Das ist wirklich erst, als Bilbo in der Nacht vor dem Aufbruch schläft und die Zwerge aber schon bei ihm waren und gegessen und erzählt haben und er den Vertrag unterschrieben hat. Und dann wird diese Musik eingespielt und es ist immer, fast immer, wenn Musik läuft, ist es fast immer mit Gesang. Und dieser Gesang erzählt auch noch eine Geschichte und es ist so ein bisschen schmalzig und es kommt immer wieder und an allen unmöglichen Stellen wird dieses Lied dann nochmal, ein Teil davon, zwei Zeilen, dann eingesungen. Und immer gesungen, Dialog, singen, das ist so willenlos und das Timing ist dadurch so unstrukturiert. Und man könnte das tatsächlich kennen. Ich hab's gekannt, bevor ich den Hobbit gesehen habe. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, hat mich tatsächlich diese Musik so abgeschreckt, dass ich es vor Jahren zum ersten Mal einfach ausgeschaltet habe. Ich dachte, das ertrage ich nicht. Also, es hat mich wirklich, wirklich abgeschreckt. Und dann ist mir eingefallen, woher ich das kannte. Nämlich aus South Park. Aus der Folge, in der Lemmy Winks, und das Lied ist auch die Ballade von Lemmy Winks, gesungen von Trey Parker, einem der South Park-Schaffer. Das klingt dann so.
The journey before you may be long and filled with woe, but you must escape the game and so your tale can be told. Lemmy Winks, Lemmy Winks, Lemmy Winks, Lemmy Winks.
Die Geschichte ist die, dass Lemmy Winks, die Schulwüstenrennmaus von Mr. Garrison, in den Arsch seines Assistenten Mr. Slave eingeführt wird und Lemmy Winks aus den Innereien von Mr. Slave entkommen muss und seine Queste durch die Innereien startet. Diese Wüstenrennmaus durch und durch die Geister all der anderen kleinen Tiere, die in den im Rektum von Mr. Slave schon ihr Ende gefunden haben, den Spatzenkönig und den Karpfenkönig und dieses alles und jenes. Und das wird dann auch genauso wie hier beim Hobbit ständig von diesem Gesinge untermalt. Und es ist, wenn man das einmal gehört hat, dann kommt man da nicht mehr weg. Und ich ertappe mich, wie ich den Hobbit schaue und immer Lemmy Winks, Lemmy Winks, Lemmy Winks, Lemmy Winks vor mich hin singe.
Also das kannte ich nicht, aber die Musik, die Tonabfolge, die ist mir durchaus bekannt. Also zumindest Teile davon irgendwie aus anderen Liedern oder irgendwie, vielleicht sind es ja Volkslieder, Volksweisen, ich weiß es nicht, was hier verarbeitet wurde, aber ich war überrascht, dass es tatsächlich hier halt quasi wie neu komponiert sein soll. Ich weiß nicht, ob das heute als schon als Plagiat gelten würde oder ob die anderen Sachen, die ich kenne, sich darauf beziehen. Ich bin mir nicht sicher, aber
bei Volksliedern ist da auch so eine Grauzone, was die Rechte angeht. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber also vielleicht lag es einfach wirklich daran, dass ich durch diese South Park-Folge zu sehr geprägt war, dass mir das sonst nirgendwo mehr aufgefallen ist. Ich weiß es nicht.
Also ich finde die Musik irgendwie schön.
Ich mag es auch.
Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist so irgendwie unerwartet und so irgendwie banal, aber irgendwie so auch beschwingt und irgendwie ist das putzig.
Ja, es gibt dem Ganzen so einen erzählerischen, gibt dem Ganzen so einen erzählerischen Charakter. Die Musik, wie irgendwie ein Balladensänger, der das Ganze, diese Geschichte von Bilbo erzählt, während sie passiert. Das Problem, das ich mit der Musik eigentlich habe, ist nicht so sehr der Stil, weil ich mich da jetzt mittlerweile sehr dran gewöhnt habe und das auch dann irgendwie auch schön finden kann. Ich weiß nicht, ob ich es mir oft anhören wollen würde. Es ist die Tonabmischung, die ist so furchtbar in dem Film. Das ist wirklich etwas, was ich dem Film vorwerfen muss. Die Soundmischung ist eine Katastrophe. In dem Moment, wo irgendwas gesungen wird, sprechen aber auch gleichzeitig die Charaktere drüber. So, dass du weder den Gesang verstehst, der Gesang, der ja meistens auch irgendeine Geschichte erzählt, ganz häufig zum Beispiel, wenn sie von den Goblins gefangen genommen werden und in die Goblin-Stadt nach unten verschleppt werden. Ich spiele da auch mal 15 Sekunden vor vom Lied. Auch hier Maury Lawson und was ist Glenn Yarbrough. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der das gesungen hat. Auf jeden Fall heißt der Song Down, Down to Goblin Town. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob der Text nicht original aus dem Hobbit stammt, also von Tolkien. Und da wird halt auch so eine Geschichte erzählt, aber das ist dann wiederum Musik, die so gar nicht wie diese Balladen sind, sondern da ist ein Schlagzeug dabei und das hat Rhythmus und das ist irgendwie lustig und sie peitschen. Und die Bilder, die man da sieht, die sind auch weniger fies und gruselig, sondern eher fies und lustig. Nur, dass du kaum was verstehst, weil während dieser Gesang ertönt, auch gleichzeitig die Zwerge rufen und schreien und Bilbo ruft, wir werden überfallen, aber du verstehst ihn kaum und Thorin ruft irgendwas. Und gleichzeitig hast du auch noch Soundeffekte, die irgendwo auch noch mit runtergemischt sind, sodass du am Schluss eine Kakophonie hast, die du überhaupt nicht verstehen kannst, wenn sie bei Elrond im Zimmer sitzen und die Karte entziffern, ist es noch schlimmer, nur nicht so laut. Da hast du das Lied, das vorher im Film gespielt wird, die Elben, die singen, während die Zwerge nach Bruchtal kommen. Das wird im Hintergrund einfach weitergelaufen, dieser Gesang, richtig mit Worten. Dann hast du den Dialog zwischen Elrond, Gandalf, Bilbo und Thorin. Und an manchen Stellen wird dann noch Score drunter gelegt, also Instrumentalmusik, die das untermalen soll. Aber der Gesang läuft trotzdem unten noch weiter und dann hast du noch irgendwo irgendwelche Soundeffekte, alles ganz schlecht abgemischt und das graust mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Denke mir, warum hat man da nicht ein bisschen mehr Arbeit rein investiert? Die müssen doch gute Soundexperten gefunden haben.
Zum Glück ist hier noch eine Straßenbahn im Hintergrund.
Also das letzte Stück hier, das hat mich sehr extrem erinnert an meine geliebte Pippi Langstrumpf-Serie aus dem, 70er Jahren, wo sie mit Tommy und Annika lossegelt und auf Piraten trifft, um ihren Vater zu befreien.
Oh ja.
War auch so, ho, ho, ho. Es ist sehr ähnlich.
Ja, die Goblins, ist auch irgendwie nicht klar, ob Goblins oder Orks, die sehen aber auch nicht aus wie die Orks, die man sonst so aus Fantasy kennt, das sind also so große, auch eher Krötenähnliche, aber mit massigen Hauern. Die wirken auch eher von ihrer ganzen Art her, so wie diese ho-ho-ho prügelnden Piratentypen, das stimmt schon, ja. Ja, das stimmt, Pippi Langstrumpf und die Piraten.
Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach bei diesen ganzen Filmen und Serienmusik, dass man da so in eine große Schublade greift und dann einzelne Passagen immer und immer wieder findet. Und bei mir macht es dann nur Klick und ich höre dann immer gleich den Rest von den Sachen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. So, ich will mal schauen, ob ich meine Notizen mal durchgehe, ob ich mir so ein paar Dinge notiert habe, die so interessant wären, dass wir sie vielleicht noch besprechen, aber sehr vieles habe ich eigentlich schon. Habt ihr irgendwas? Tobi, hast du dir irgendwas gemerkt? Du bist schon wieder die meiste Zeit so still und schweigsam.
Ich höre euch gerne zu.
Ja, ich weiß, aber du solltest eigentlich, sollten wir dir gerne zuhören.
Ach, was habe ich schon zu sagen? Was ich noch erwähnen könnte, das ist jetzt nicht direkt auf den Film, aber so zum Thema Herr der Ringe oder Tolkien genauer gesagt, der hat oder ein großer Teil in der Musikwelt generell beruft sich ja auch auf die Geschichten von Tolkien. Speziell auch in der Metal-Geschichte oder in der Metal-Welt, also Heavy Metal. Und viele Künstler, wenn man sie so nennt, nutzen ja auch Namen aus diesem Universum, so als Künstlernamen. Und wenn man dann so speziell jetzt hier die Illustrationen dazu sich dann anschaut, dann wirkt das doch ein bisschen seltsam. Putzig.
Ja, obwohl, also ich kann mir jetzt schon bei der Art der Illustration vorstellen, dass man das Ganze auch sehr viel härter inszenieren kann. Und das könnte ich mir mit Metal kombiniert, vielleicht bin ich aber auch einfach in Metal nicht so bewandert, dass es mir da an Vorstellungskraft mangelt, durchaus auch vorstellen. Das ist wahr.
Ja. Also es gibt auch wirklich schöne, ich sag mal, wenn ich jetzt mal Werbung mache von Blind Guardian, gibt es hier wirklich schöne Lieder, die das Ganze thematisch abarbeiten. Das kann man sich wirklich gut anhören.
Ja.
Und dann gibt es halt auch in der extremeren Metal-Welt halt auch Dinge und da sage ich, auch wenn ich das musikalisch doch sehr mag, aber irgendwie ist es dann doch seltsam.
Ja, vielleicht ist es
ohne jetzt weiter über Heavy Metal reden zu wollen.
Oh Gott, ja, warum nicht? Also ich meine, es ist natürlich, gerade wenn man jetzt den Film gesehen hat und so sehr sich von dieser Musik, die Bilder mit dieser Musik aus dem Film auch verbindet, ist es natürlich schwer, da jetzt so eine Querverbindung ausgerechnet zu Heavy Metal herstellen zu können, wenn man, wie ich, da sonst keine großen Berührungspunkte hat. Vielleicht liegt es einfach, ist es das, ja.
Ansonsten fand ich die Darstellung von Smaug sehr interessant mit seinen Scheinwerferaugen.
Oh ja.
Die ja sehr scheinwerferig sind.
Ja, stimmt. Es ist auch eigenartig, wie das Unsichtbarsein, also dieser Unsichtbareffekt von Bilbo dargestellt ist. Wenn er zum Beispiel sein Schwert zieht, sticht diese kleine Elben. Dolchklinge, dann sieht man das Schwert leuchten und durch das Leuchten wird er dann auch wieder ein kleines bisschen sichtbarer. Also ist er durchscheinend und wenn er das wieder wegsteckt unter den Mantel, dann ist er wirklich unsichtbar. Und wenn Smaug dann da mit den Scheinwerferaugen über seinen Hort, über seinen Drachenschatz drüber wegfährt, hat man auch immer das Gefühl, der müsste Bilbo sehen können, weil Bilbo, weiß nicht, einen Schatten wirft oder wenn er angeleuchtet wird, wieder sichtbar wird oder so.
Und er wird ihn wahrscheinlich auch riechen, weil
ja, natürlich.
Ein Hobbit wird anders riechen als ein Goldschatz.
Ja, das ist im Buch auch eine ganz, ganz lange Passage. Hier im Film ist es so, dass Bilbo einmal durch den Seiteneingang den langen Gang runtergeht und dann gleich als erstes so einen kleinen Silberpokal einsteckt und Smaug wird dadurch wach und spricht ihn an, Dieb, ich kann dich sehen, ich kann dich hören, ich kann dich riechen, aber ich kann dich nicht sehen. Und dann gibt es dieses lange Gespräch, in dem Bilbo mit Rätseln versucht, Smaug zu täuschen und dann gibt er eine freche Antwort. Im Film zieht er dann tatsächlich, in dem Trickfilm zieht er dann noch seinen Ring ab, um gesehen zu werden, was er im Buch nicht macht. Aber die freche Antwort allein hat Smaug wütend gemacht, der aber schon wusste, aus welcher Richtung das kam, nämlich aus dem kleinen Geheimgang. Im Buch ist das so, dass das, glaube ich, zwei oder drei Etappen sind, in denen Bilbo nach unten geht oder geschickt wird von den Zwergen, um mit dem Drachen zu reden oder eben ja, versuchen soll, Schätze zu stehlen. Obwohl es eigentlich klar sein muss, wenn man einen kleinen Hobbit mit runterschickt und dem noch nicht mal einen Sack mitgibt, was soll der da an Schätzen stehlen? Mehr als ein Silberpokal schafft er auch einfach nicht. Und Smaug ist im Buch aber auch immer wieder, verlässt den Berg, um auf Erkundung zu fliegen, weil er wissen will, wer da in seiner Höhle war, wer diesen Pokal gestohlen hat. Er weiß, kann zwar mit dem Schatz nichts anfangen, aber er liegt darauf und kennt den sehr gut, so beschreibt das Tolkien. Wie ein sehr reicher, sehr geiziger Mensch, der mit seinem Reichtum eigentlich nichts anfangen kann, aber bis auf den letzten Pfennig genau den Wert seines Reichtums kennt. Also tatsächlich ist das so eine die Tolkien-Beschreibung, wie der Drache. Das macht den Drachen dann auch so menschlich. Der wird nicht mehr wie eine Bestie dargestellt, sondern wie eine reiche, geizige Person, die sich diesen Schatz geraubt hat und bis auf den Pfennig genau den Wert des Schatzes kennt. Das ist
wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher. Ne?
Wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher. Der liegt auch auf dem Geld und schläft und alles. Und da sind das dann mehrere Etappen und ganz groß. Und hier ist das zu einer zusammengefasst. Auch ganz komisch, dass dieser Vogel mit runterfliegt und das sieht, damit hat man sich dann erspart, dass Bilbo dem Vogel später die Nachricht gibt, wo der blinde Fleck auf Smaugs Bauch ist, zwischen den ganzen Juwelen, die da eingedrückt sein sollen. Da ist ziemlich viel zusammengefasst. Und deswegen wirkt diese Anekdote mit dem Drachen für mich ein bisschen sehr gehetzt. Auch gegen Ende wirkt alles so ganz stark zusammengestaucht. Der Drache selber, den finde ich aber richtig schön. Das ist ein ganz tolles, eigentlich klassisches Drachendesign, aber dann auch wiederum nicht ganz so klassisch. Der wirkt vom Kopf her so ein bisschen untypisch. Man hat so das Gefühl, er hat eine recht breite Schnauze mit so dicken Schnurrhaaren und hat so ein Fell, borstiges Fell.
Also ein bisschen wie ein Löwe und dann so der ja. Hals wie so eine Schlange. Ne?
Ein Löwenkopf, ja. Und dieser komischen Borsten auf dem Rücken und alles. Also das ist ein sehr interessanter Drache, finde ich. Der, auch wieder ein ganz eigenes Design, aber sofort als Drache erkennbar. Es gibt da ja Buchillustrationen zum Hobbit, die gehen in alle Richtungen. Also es gibt so viele verschiedene Illustrationen zum Hobbit. Tove Jansson, die Zeichnerin, Erfinderin der Moomins, kennt ihr vielleicht, die hat auch den Hobbit illustriert und auf ihre ganz, ganz und gar eigene Art. Das sieht dann wirklich, wirklich total sonderbar aus. Es passt unglaublich gut zum Hobbit, aber es geht nochmal so in eine andere Richtung, dass du das Gefühl hast, das hat mit der klassischen Fantasy noch weniger zu tun. Und es gibt eine Buchillustration, das ist die deutsche Ausgabe vom Der kleine Hobbit, die ich damals als Taschenbuch hatte. Da sieht Smaug aus wie eine große Echse mit Schmetterlingsflügeln. Eine Echse, die so einen Katzenbuckel macht, so einen großen, klotzigen Kopf hat mit fetten Hauern und einem fetten Unterkiefer und der wirkt eher dümmlich mit einem kurzen, gedrungenen Hals und bunten Schmetterlingsflügeln. Also so gar nicht, wie man sich einen klassischen Drachen vorstellt. Und das fand ich auch immer sehr gelungen. Und hier haben wir eigentlich einen klassischen Drachen, der nur nicht ganz so typisch aussieht.
So ein bisschen vielleicht noch so einen asiatischen Einschlag, ne? So diese Mischung zwischen Schlange und Löwe irgendwie. Ne? Mhm. So, das hat so was Asiatisches, ne?
Ja, das stimmt. Ja, die asiatischen, chinesischen oder japanischen Drachen, die haben tatsächlich was. Bei denen ist allerdings der Körper wirklich mehr schlangenartig mit Löwenklauen. Und hier hat er schon einen richtigen Körper, also so einen gedrungenen, fetten Leib und nicht so sehr einen Schlangenkörper. Aber der Hals und der Schwanz, das ist wiederum so ganz klassisch langer Schlangenhals. Ja.
Ich habe da gerade ein Bild hier in der Google-Suche. Da erinnert er mich sehr stark an den, was ist das denn hier aus, das letzte Einhorn, der brennende Stier.
Ja.
Da, ne, das ist ja auch dieser bullige Körper, dann verhältnismäßig kleiner Kopf.
Ja, stimmt.
Und auch die, die Darstellung des Feuers, ne? Die Flammen.
Ja.
Ja.
Ja, ja, das stimmt. Ja, überhaupt, ne, das letzte Einhorn. Wer das letzte Einhorn mag, dem dürfte auch rein optisch der Hobbit gefallen. Mhm. Weil diese Hässlichkeit, diese Ästhetik des Hässlichen sich wirklich im letzten Einhorn so eins zu eins wiederfindet. Mhm. Beim letzten Einhorn sind die Hintergründe anders gemacht. Und hier haben wir sehr viel Aquarellhintergründe. Da sind die Landschaften, die Berge, das sind wirklich schöne Aquarellmalereien. Die sind beim letzten Einhorn anders, aber die Figuren könnten alle so eins zu eins auch aus dem letzten Einhorn stammen.
Hm.
Ja. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich es. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, was Zipfelmützen angeht. Auch Gandalf trägt eine Zipfelmütze.
Mhm.
Beziehungsweise er trägt eine hohe, spitze Mütze und nicht den Hut, so eine Kapuzenzipfelmütze und nicht den breitkrempigen Hut, der sonst eigentlich sein Markenzeichen ist. Und mir ist das erst heute aufgefallen. Ich habe das nie gemerkt.
Hm.
Und der hat diese lange Nase und nicht eine gebogene lange Nase, sondern eine lange spitze Nase, auch alles knotig. Und wenn der von unten so angestrahlt ist, Gandalf überhaupt immer sehr dramatisch, mit dramatischen Gesten und einer ganz eigenartigen Eigenheit, wenn Gandalf auftritt oder abgeht. Dann ist das immer mit so einem ganz schnellen Wusch. Der ist dann ganz plötzlich da, hinter einem Baum mit einem Wusch, eine ganz kurze Strecke nur meistens, die er mit so einem Wischeffekt dann auftaucht und dann auch abgeht. Und das ist total irritierend, weil man es meistens überhaupt nicht mitkriegt. Wenn man einem im falschen Moment blinzelt, ist der einfach nur weg.
Mhm.
Und das wird dann häufig noch mit sehr eigenartigen, ich würde schon fast sagen ungeschickten Kamerafahrten untermalt. Dass man so über ihn hinweg fährt, dann geht die Kamera ganz schnell wieder an die Stelle zurück, wo man, da müsste doch eigentlich Gandalf sein, und dann kommt plötzlich Gandalf um die Ecke. Die Kamerafahrten sind manchmal einfach so willenlos und ungeschickt und holprig und mit ganz eigenartigen Überblendungen, dass man, das gab es beim letzten Einhorn allerdings leider auch schon, und das ist so eine Spezialität scheinbar von dem Studio damals gewesen. Sehr seltsam.
Ja. Und auch was du gesagt hast, von wegen mit Zipfelmützen und die Nasen und so, ne? Also das letzte Einhorn sieht man da halt immer wieder.
Ja.
Ja,
ja, auch Bilbo, der ist nicht wirklich niedlich. Der ist auf eine gewisse Weise niedlich, aber der hat auch so ein ganz komisches, knorriges Gesicht. Der ist dick und rundlich und hat eine Nase und soll eigentlich putzig wirken, aber der hat keine Augenbrauen, der hat so ganz eigenartige Wülste um seine Augen und diese riesen Pupillen und diese komischen, großen, sehr knorrigen Hände, die der hat, die überhaupt nicht zu seinem Körper passen, und diese eigenartigen, riesigen Füße mit dem dichten Pelz. Das sind nicht einfach Haare, sondern es ist ein dichter, brauner Pelz auf den Füßen. Und ich habe mal geschaut, wie so die ursprünglichen Designs aussahen, also vom Designentwürfe, da ist der noch geschönt worden danach. Der war im ursprünglichen Design noch viel, viel hässlicher, was ich eigentlich fast wiederum schön gefunden hätte, was mir gefallen hätte. Mhm. Und hier, es ist auch so ein bisschen schwierig, Bilbo hat teilweise sehr wenig Mimik, dadurch, dass die Augen so eine komische Form haben, kann man nicht so richtig erkennen, ob der jetzt traurig oder fröhlich oder ängstlich aussieht. Und dann ist die Stimme von Bilbo auch so emotional unbeteiligt. Irgendwie so ein bisschen dauerneugierig, fröhlich, gut gelaunt, aber dann noch nicht wirklich. Dass es manchmal sehr schwer ist, mit ihm emotional mitzugehen, weil man gar nicht weiß, welche Emotionen der eigentlich hat. Und dann kriegt er an irgendeiner Stelle von Gandalf so ein Stück Papier in die Hand gedrückt und sagt, so, ich gehe jetzt und du schreibst jetzt bitte die Abenteuer auf, und ich werde dann später das durchgehen einzeln und dann auch hier Notizen machen, um eure Fehler herauszustellen. Und ab da ist Bilbo der Ich-Erzähler des Films und kommentiert alles, was er erlebt hat. Und das ergibt wieder so ein ganz komisches Pacing im Film, weil dadurch die Geschichte so seltsam, unbeteiligt vor sich hin erzählt wird. Das ist schon ganz, ganz, also es ist ein schöner Film. Es ist ein schöner Film. Das klingt jetzt gerade, als ob ich den Film blöd finde, als ob ich den Film nicht mag. Aber er hat einfach so viele Stellen, wo der Film mich tatsächlich an der falschen Stelle erwischt, wo er mich gegen den Strich bürstet. Und ich denke, mein Gott, hätte man das nicht schöner machen können? Hätte man nicht vielleicht irgendwo das Budget noch mal finden können, um den Film 5 Minuten länger zu machen, um ein paar Stellen auszuerzählen? Nicht mal um irgendwelche Sachen dazu. Lass den Arkenstein weg, der ist tatsächlich nicht so wichtig. Und es ist okay, dass Beorn nicht dabei ist. Und all so viele Dinge brauchen wir gar nicht. Aber die Geschichten mit den Seemenschen, mit Bart oder die Zwerge, die in der Seestadt empfangen werden und es eigentlich wie ein großer Empfang wirken soll, aber es sieht aus, als wären die einfach nur auf dem Dorfplatz, auf dem Richtplatz vorgeführt. Also, wenn man die im ersten Moment sieht, denkt man, die werden auf dem Richtplatz vorgeführt und kommen gleich an den Pranger. Man merkt nicht, dass die von der Seestadtbevölkerung eigentlich gefeiert werden, weil der König unter dem Berg wieder da ist und die Seestadtbevölkerung sich jetzt Flüsse aus Gold und so weiter erhofft.
Also hinten raus, dann sind sie schon ein bisschen gehetzt. Ne? Das hast du ja auch gesagt, auch was die Schlacht und so weiter betrifft, wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde mit der Schlacht, aber ja, das mit den Menschen, da ist es auch schon noch sehr gerafft, das stimmt. Ja. Ich finde es interessant, dass es ja eigentlich auf der einen Seite will Tolkien ja hier auch, denke ich, Kritik an Krieg und diesen Konflikten und den Motiven, die dahinter stehen, zeigen. Auf der anderen Seite erzählt das uns dann aber auch, also zumindest später in Herr der Ringe ja auch ganz episch aus. Da sehe ich dann weniger, also da kann ich dann die Kritik dann gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil ich so erschlagen bin von dem ganzen Krieg und den Schlachten. Und jetzt hier geht es. Da hat es noch das Maß, wo es noch funktioniert.
Ja.
Und am Ende ja dann auch eben diesen versöhnlichen Moment mit Thorin. Ja,
es spannend. Wird von der Schlacht so an Details nicht so viel gezeigt, aber sie sind trotzdem da, irgendwelche Schlachtendetails, die man so in Nahaufnahmen dann sieht.
Ja.
Aber das Größte, was man von der Schlacht eigentlich, das meiste, was man sieht, ist eine Vogelperspektive des ganzen Schlachtfelds aus der Luft. Und da sieht man eigentlich nur ein großes Feld, wo lauter kleine schwarze Pünktchen rumwuseln und Staubwolken aufwirbeln, aber man hört noch nicht mal den Schlachtenlärm. Also man hört nicht Schilder aufeinander und Schwerter aufeinander prallen, sondern man sieht nur kleine schwarze Punkte wuseln.
Ja. Ich hatte auch noch mal mit jemand gesprochen, der ihn wirklich als Kind gesehen hat und der die Geschichte einfach sehr liebt und den Film auch immer wieder geguckt hat über die Jahre. Und für den funktioniert das halt natürlich. Aber der kennt halt die Geschichte auch aus Hörspielen und aus dem Buch und ja, also vielleicht ist es ja halt so das Zugeständnis auch, es kindgerecht irgendwie zu verpacken.
Ja, für mich ist es ja auch so, die Geschichte funktioniert, weil ich sie kenne, weil ich sie gut kenne. Deswegen stößt bei mir da vom Inhalt überhaupt nichts auf, dass mich irgendwas verwundert, weil ich das einfach, das, was fehlt, ergänzen kann. Und das, was verkürzt dargestellt ist, erweitere ich für mich im Kopf, einfach weil ich es so gut kenne. Das kann schon sein.
Was ich nochmal zu der, wo du gesagt hast, die Art und Weise der Darstellung oder wie eben die Charaktere im wahrsten Sinne gezeichnet sind, ne? Was ich so interessant finde an Bilbo, sein Gesicht, sein Kopf erinnert mich auch so ein bisschen an das alte Sandmännchen, also das Westsandmännchen, weil seine Haare liegen so ein bisschen sehr eng am Kopf in Krausen allerdings. Und das hatte ja dieses blonde Westsandmännchen auch, wo ich mich mal gefragt habe, was hat der für Haare einfach? Wie funktioniert seine Frisur?
Ja.
Das erinnert mich da sehr dran. Ne? Und das ist auch so dieses kleine, gedrungene mit dem großen Kopf und ein alter Mann ja quasi, ne? Aber dann irgendwie doch in dieser Art und Weise ja, schon putzig. Also das funktioniert, ne? Dieses der alte Mann, der doch irgendwie im Kindchenschema funktioniert. Und diese Haare finde ich einfach sehr auffällig. Das ist was sehr Besonderes in dieser Art der Inszenierung. Und das kenne ich selten. Also wie gesagt, nur sonst vom Sandmännchen.
Ja, stimmt. Die Haare liegen auch so dicht irgendwie wie eine Haube um den Kopf. Man sieht nicht ein einziges Mal seine Ohren.
Ja, er hat halt einfach sehr, sehr starke Locken und ja, im Grunde kurz geschnittene Haare und diese Locken, die liegen dann halt tatsächlich sehr eng um den Kopf herum. Ja. Und keine Ohren zu sehen, ist, glaube ich, doch auch so ein bisschen der Stil der Inszenierung. Ne? Wenn wir die sehen würden, dann würde uns das noch mehr irgendwie über diesen Charakter zeigen, oder?
Das kann schon sein. Es fällt mir nur auf, weil die Ohren tatsächlich bei den Peter Jackson Hobbits sehr stark ausgeprägt sind. Das sind häufig sehr spitz zulaufende, schon fast Elbenohren. Also das, was ich sonst so die spitzen Ohren, die man von Vulkaniern und Elben oder Elfen her kennt, die findet man bei Peter Jackson auch bei den Hobbits in ähnlicher oder leicht anderer Form wieder. Und daher wundert es mich, dass aus diesem komischen Wuschelhaar-Haubenkopf nie Ohren rausschauen. Aber es ist halt das Design. Warum sollen da Ohren rausschauen, wenn die einmal das Design festlegen und dem jetzt nicht ein Wind durch den Kopf, durchs Gesicht fährt, der die Haare von wegwehen lässt. Und das hat man halt beim Zeichentrick nicht gemacht. Das sind zwar unglaublich detaillierte Figuren, unglaublich detaillierte Charaktere mit wahnsinnig vielen Details, mit Falten und Runzeln und hier noch ein Knorpel und da noch ein kleines Detail. Aber natürlich versucht man das dann doch so quasi mit Schablonen auch zu zeichnen, um es sich leichter zu machen. Und dann ist eine Frisur einfach wie aus Beton gegossen. Das gehört dann zum Zeichentrickhandwerk aus der Zeit einfach mit dazu. Frisuren sehen immer gleich aus.
Ja, vielleicht.
Die Frisur sitzt.
Die Figur ist drei Wettertaft, ja.
So sieht's aus, ja.
Einsamer Berg, Nebel, die Frisur sitzt, drei Wettertaft.
Ja. Und die anderen Ohren, die wir sehen, ne, also bei den Waldelben und hier auch bei Elrond und so, die sind natürlich spitz und groß. Gollum hat auch große Ohren und auch die Zwerge, weil da sind ja dann die Mützen, die Ohren so freilegen. Und jetzt hier, also hat man sich halt entschieden, vielleicht soll das uns ja auch quasi erzählen, dass in dieser Art der Darstellung ein Hobbit eben auch auszeichnet, dass er vielleicht sehr kleine Ohren hat, die sehr schnell verschwinden in der Frisur.
Er muss auch einfach anders aussehen. Er muss irgendwie rausbrechen. Genau. Er darf nicht wie ein kleiner Mensch aussehen. Das ist hier bei dem Comic zum Beispiel, den ich vorhatte. Da sehen die Hobbits, Zwerge, Elben, die sehen einfach nur aus wie Menschen in der entsprechenden Form. Die Elben hier bei dem Comic, ich weiß nicht, ob ich das gerade irgendwo mal aufschlagen kann und euch zeigen kann. Doch, hier, da habe ich gerade tatsächlich auf der Seite, mal schauen, ob ich das euch da folgen kann, seht ihr hier unten, das ist Elrond. Der sieht nicht mal elbisch aus, das ist einfach nur ein Mensch. Der hat, ich weiß nicht mal, ob der spitze Ohren hat. Doch, ja, der hat spitze Ohren, aber der wirkt nicht mal besonders schön. Der hat Nase und die Hände sind fast ein bisschen zu grob, um diese Feingliedrigkeit darzustellen, die man sonst so von Elben aus der klassischen Fantasy erwarten würde, so wie ich das beispielsweise durch, was weiß ich, Comics, die ich früher gelesen habe als Teenager oder die Drachenlanzen-Romane oder so herkenne. Und hier hat man sich halt Mühe gegeben, darzustellen, ein Hobbit ist was ganz anderes als einfach nur ein sehr kleiner Mensch. Der hat ganz andere Proportionen, der hat auch ein ganz eigenes und eigenartiges Gesicht dadurch bekommen.
Ja. Er hat ja auch so Hasenzähnchen, ne? Fast so ein bisschen wie so ein Hamster wirkt er manchmal.
Ein Hamster, ja. Ich wollte gerade Kaninchen sagen, aber ein Hamster trifft es eigentlich richtig gut. Der wirkt wie ein Hamster in seiner Höhle.
Ja, so ein kleiner, geschäftiger Hamster, der hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was.
Ja.
Ja.
Wie ein Hamster. Schön.
Ein sehr mutiger Hamster, ne? Das erzählt uns hier auch die Ballade. Wenn du nicht rausgehst und nichts machst, dann passiert ja auch nichts. Also dann erlebst du auch nichts. Und das hat er gemacht. Ja,
Bilbo ist eigentlich ein Anti-Held. Heute ist es nichts Besonderes mehr, ein Anti-Held zu haben. Fast alle Protagonisten in fast allen Geschichten sind auf irgendeine Weise Anti-Helden, einfach weil wir eine strahlende Heldenfigur wie Siegfried in der Nibelungensage, wir hatten vorhin die Siegfried oder den Drachentöter, sowas würde uns heute furchtbar anöden. Das wäre furchtbar langweilig, sowas würden wir nicht sehen wollen oder lesen oder darüber hören wollen. Aber in den 30ern war das noch nicht so verbreitet, da war ein Anti-Held noch was Besonderes. Und Tolkien hat hier wirklich also ganz bewusst die unwahrscheinlichste Figur genommen, bei der man sich vorstellen könnte, dass der zu Heldentaten in der Lage ist. Ein kleiner Hobbit, ein kleiner Spießbürger, der zu Hause in seiner schönen Wohnung sitzt, die auch nicht verlassen will, mit 5 Mahlzeiten am Tag, geregeltes Leben führt. Und der muss sich zum Helden mausern. Und der muss sich ja auch wirklich mausern zum Helden. Also das ist schon wirklich ganz spannend, weil wir uns da heute mit Anti-Helden da keine Gedanken mehr drüber machen, dass die eigentlich nicht üblich und typisch sind für solche Geschichten. Ja, die Nibelungensage, das würde wahrscheinlich auch keiner kennen. Ich habe von Joachim Fernau Disteln für Hagen mal als Buch gelesen und später nochmal als Hörbuch gehört. Und der erzählt dann die Nibelungensage wieder. Das ist jetzt gerade eine Buchempfehlung, die ich da aussprechen möchte, weil die Nibelungensage wird wahrscheinlich keiner kennen. Man kennt vielleicht, ja, Siegfried der Drachentöter, das hat man irgendwie so im Hinterkopf. Aber die Nibelungensage um die um Gunther und Hagen von Tronje und all das und später Etzel, Attila, das kennt kaum jemand. Und Joachim Fernau.
So ein bisschen vielleicht auch eine Frage der Region.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Sehr wahrscheinlich. Das dürfte regional auch unterschiedlich und bekannter sein. Mhm. Aber ich finde, ich möchte gerade mal diese einfach als Empfehlung, weil es mir einfällt, der erzählt die ganze Nibelungensage wieder und kommentiert sie auch an einigen Stellen, so wie sie, ich weiß nicht, wann der das geschrieben hat, in den 60ern oder 70ern, von Germanisten eher nicht interpretiert worden wäre. Und das macht es interessant. Also wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt, was weiß ich, noch ein Audible-Abo übrig hat, wäre das durchaus mal eine Empfehlung, da was investieren, und dann wird halt auch so ein klassischer Held wie Siegfried auch mal ein bisschen demontiert und unter die Lupe genommen, und man weiß dann auch unter Umständen, was man an einem Anti-Held wie Bilbo Beutlin dann auch eigentlich hat, was man an dem zu schätzen hat. Das ja, nur mal so nebenbei. Jo, habt ihr noch irgendwas? Nee, ich höre Kopfschütteln.
Außer vielleicht noch ganz kurz was zu den Nibelungen, wo du gerade das...
Ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von 80er, 90er war das. Total krasse Helden.
Oh Gott, ja, ich habe so eine vage Erinnerung, das löst irgendwas bei mir aus.
Ich habe das gerade noch mal gesucht und ich erinnere mich jetzt. Das war mein erster Kontakt mit den Nibelungen.
War das ein Comic oder?
Es war so ein Comicbuch-Mischdingsbums da, ja.
Oh Gott, ich erinnere mich vage.
Also ich fand es damals sehr lustig. Ja. Ob ich das heute noch so finde, weiß ich nicht, aber ich war 10.
Ja, dass ich das lustig fand, daran erinnere ich mich auch noch. Und ich habe es später dann noch mal gelesen. Und es war mir etwas peinlich, dass ich das irgendwann mal lustig gefunden hatte. Ja. Es war so ein Jugendsprechdings, total krass. Oh.
Ja.
Furchtbar. Aber wahrscheinlich auch ein Zeitzeugnis aus der Zeit. Das ist wie bei Doctor Who, Ace. Die Figur Ace, die eine 16-jährige Teenagerin darstellen soll. Die Schauspielerin war natürlich um einiges älter und die Sachen gesagt hat, die kein Teenager in den 90ern gesagt hat, einfach weil die Autoren alles alte Männer waren, die keine Ahnung hatten, wie junge Leute reden. Und deswegen sagte Ace dann auch so Dinge wie Ace als Ausruf von cool. Und daher kriegt die dann den Namen und denkst mir, wie peinlich. Die würde ja dann heute, die hätte auch cool sagen können, dann wäre das nicht Ace, dann wäre das cool. Cool, die Begleiterin des Companion des siebten Doktors. Knorke. Töfte. Total krass. Ja, genau. Schrecklich. Na gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mit mir zusammen den Hobbit angeschaut habt. Das ist mir wirklich sehr lange, also ich habe es am Anfang so erzählt, aber das ist tatsächlich wirklich schon ganz, ganz lange ein Plan von mir, den ich im Hinterkopf hatte. Ich wollte über den Hobbit reden. Ich wollte über diesen Film auch reden. Und ich habe mich jetzt einfach gefreut, dass ihr zwei Lust hattet, den Film mit mir anzuschauen und mit mir drüber zu reden. Das war mir sehr wichtig und da bedanke ich mich jetzt einfach mal bei euch beiden dafür.
Danke auch für den Ausflug in neue Gefilde.
Es hat auch viel Spaß gemacht.
Mhm. Und falls ihr, liebe Zuhörer, diesen Film auch mal sehen wollt, den findet man bei archive.org. Und das ist so eine Film- und Medienbibliothek, ich glaube, der Universität Philadelphia. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es eine große Medienbibliothek, wo man Medien und sehr viele Filme findet, die, ich glaube, in den USA das copyrightsfrei sind, also wo das Copyright abgelaufen ist, und die kann man sich da anschauen. Und da findet man dann, wenn man eingibt, The Hobbit, ich glaube, es gibt eine VHS-Kopie und noch eine andere, The Hobbit, Rankin Bass, 1977, dann findet man den, und auch in zwei verschiedenen, beides einigermaßen guten Qualität. Die Kopie, die VHS-Kopie ist etwas weniger gut von der Bildqualität, aber die andere, ich werde es tatsächlich mal in den Shownotes verlinken und unter Vorbehalt wahrscheinlich stellen. Such die, es ist wirklich schön. Es gibt halt nur leider, wie gesagt, keine deutsche Version. Es gab nie eine deutsche Synchro. Ich glaube, es gab eine spanische Synchro oder Dänisch oder so. Leider nie auf Deutsch, und auch der Tolkien-Boom hat nie dazu geführt, dass es von diesem schönen Zeichentrick eine deutsche Synchro mal gegeben hätte.
Das war dann einfach zu spät, ne?
Ja, war einfach zu spät. Was es von Rankin Bass auch noch gibt, das ist die zweite Hälfte vom Herrn der Ringe. Die haben nämlich anschließend die Rückkehr des Königs, The Return of the King, im gleichen Stil auch noch verfilmt. Also da, wo der Bakshi Herr der Ringe aufhört, setzt The Return of the King dann ein, von Rankin Bass verfilmt, auch mit diesem Gandalf, mit diesem Gollum und Hobbits, die irgendwie auch ganz komisch so aussehen, wie sie hier im Film wirken. Ich habe es noch nicht gesehen, aber auch die findet man da bei archive.org, und ich will mir die auch noch bei nächster Gelegenheit mal in Ruhe anschauen, weil ich glaube, das kann auch richtig Spaß machen. Ja.
Spannend.
Spannend, genau. Dann bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, als mich von euch Zuhörern zu verabschieden. Wenn ihr Lust habt und euch das gefallen hat, was wir hier erzählt haben, dann schreibt uns doch mal einen Kommentar. Vielleicht habt ihr den Film auch schon gesehen. Vielleicht ist, wie ist euer Verhältnis zu Tolkien, zum Hobbit? Was habt ihr da so erlebt? Wie steht ihr dazu? Schreibt uns irgendwas, gebt uns Tier- und Zwergennamen oder schreibt eine Postkarte. Ihr findet die Adresse im Impressum, da freue ich mich immer sehr. Schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail, kontakt@der-sumpf.de, oder geht auf Twix oder Facebook. Wenn ich dran denke, dann kriege ich das auch mit. Da könnt, also bei X und Facebook, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich zum ersten Mal X gesagt. Schrecklich. Bei Twix, das kriege ich auch mit, wenn ihr da schreibt. Bei Facebook auch. Beiden ist der Sumpf vertreten. Das Handle findet ihr. Instagram, hoffnungslos, da schaue ich schon lange nicht mehr hin, suche da gar nicht erst. Und E-Mails, auch wenn ich es immer wieder sage, schreibt mir E-Mails, ich kriege es ganz häufig dann auch nicht mit. Also das ist immer die Stelle, wo ich mit sehr viel schlechtem Gewissen die Zuhörenden auffordere, Feedback zu geben, und dann kriege ich es nicht mit.
Schreibt eine Postkarte,
die kommt auf jeden Fall an. Das ist am sichersten. So, und jetzt kann ich nur sagen, hin und zurück zum einsamen Berg und wieder zurück in den Sumpf. Es war mir ein Festschmaus mit Zwergen und Elben und Drachen und Trollen und überhaupt Spinnen. Macht's gut und seid heldenhaft, denn ihr wisst, es geht auch, wenn ihr Anti-Helden seid.
Oder ein Hamster.
Oder ein Hamster. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Letzte Woche habe ich übrigens beim Arbeiten das Wort Knorke gehört. Und es hat sehr viel Gelächter verursacht. Und es kam von jemand, die 20 Jahre jünger oder so ist als ich.
Knorkator.
Wie übersetzt man Knorke in Gebärdensprache?
Ja, genau. Das war das Thema da.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.